Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, es ist schön, euch wieder zu sehen. Herzlich willkommen an diesem Sabbatmorgen. Herzlich willkommen auch allen, die auf digitalem Wege heute hier anwesend sind. Ich freue mich, dass wir in ein Thema einsteigen können, das wir schon zu einem großen Teil bearbeitet haben miteinander. Es sind zwei Teile. Der zweite Teil kommt heute. Es geht um Babylon in der Offenbarung und vor allem in der heutigen Zeit. Ihr seht das, den Titel hier. Die Frau und das Tier, Babylon, Ökumene und der laute Ruf des vierten Engels. Ich muss die Techniker noch bitten, dass sie mir meinen Bildschirm bitte auch einschalten. Bis der eingeschaltet ist, werde ich mich einfach hier hinwenden. Entschuldigt, wenn ihr manchmal meine Seite, meinen Rücken seht. Das wird bestimmt noch behoben werden. Wir haben uns vergangenes Mal Teil 1, Babylon der Offenbarung, angesehen. Wir haben uns intensiver die Zeit des Abfalls angesehen, was dort historisch passiert ist und was Ellen White über Babylon sagt. Und was wir heute anschauen wollen, Teil 2, da wird es um Entstehung und Ziele der Ökumene gehen, auf die wir vergangenes Mal zu sprechen kamen. Und dann kommen wir vor allem schwerpunktmäßig auf katholische Kirche und Ökumene. Was ich nicht machen kann, aus Zeitgründen, ist auf gewisse Hintergründe eingehen, die aber auch ganz interessant wären. Wer sich da ein bisschen mehr befassen möchte mit, es gibt einen Vortrag, Adventgemeinde und Christentum, insgesamt 5 Teile, da sehen wir uns gemeinsam an, was Evangelikalismus bedeutet, christlicher Fundamentalismus und vor allem die charismatische Bewegung, die eine ganz wichtige Rolle spielt im Zusammenhang der ökumenischen Bestrebungen. Sie gilt als die Triebfeder, als der Motor überhaupt, um die Gemeinschaften leidenschaftlich zusammenwachsen zu lassen. Das würde aber heute zu weit führen. Das ist aus einer Kurzbibelschule, die ich vor einigen Jahren gehalten habe. Wen das mehr interessiert, der kann da gerne reinschauen. Kurzer Rückblick auf vergangenes Mal. Wir hatten uns dort bewegt in Offenbarung 17 unter anderem. Wir haben über diese Frau gesprochen, die auf dem scharlachroten Tier sitzt und ein Geheimnis trägt. Babylon, die Mutter der Huren. Ein Geheimnis, das sie, wie wir hier am Ende sehen, mit dem Tier gemeinsam hat und das der Engel hier auslegt. Ich gehe nicht mehr in die Tiefen, ich werde nicht mehr hingehen, das alles nochmal zu erklären. Das, was wir abschließend festgestellt hatten, war, es geht um eine Kollaboration zwischen Babylon, was den abgefallenen Protestantismus darstellt, und das Tier, was das Papsttum darstellt. Und wir haben hier in diesem Text auch gehört, dass das Tier Babylon trägt und haben darüber gesprochen, warum der Protestantismus in dieser Zeit nach 1798 überhaupt etwas braucht, wo er sich festhalten kann, warum er getragen werden muss von etwas, das er vorher verabscheut, verachtet und gemieden hat, nämlich der Kirche, von der sich der Protestantismus gelöst hatte, die katholische Kirche. Und wir hatten darüber gesprochen, dass das Geheimnis, von dem hier oben die Rede ist, das Geheimnis ist, von dem man auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 hört, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dass der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit einführen wird und das hier in Babylon bewahrt geblieben ist. Wir hatten uns am Ende kurz Offenbarung 18 angesehen. Offenbarung 18 hören wir den lauten Ruf des vierten Engels, eigentlich der Ruf auch des zweiten Engels, jetzt aber laut. Und er ruft, herauszugehen aus Babylon. Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Und wir hatten 1. Johannes 3, Vers 4 in Beziehung dazu gesetzt und gesehen, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Eine kurze und knappe Definition, die gerade in dem Zusammenhang aufzeigt, wir haben es damit zu tun, dass ein Evangelium verkündigt wird. Geheimnis ist ein Codewort für Evangelium, das die Gesetzlosigkeit propagiert. Im Zusammenhang mit der ersten Engelsbotschaft geht es vor allem um ein Gebot aus dem Gesetz, nämlich das Sabbatgebot, das zeigt, dass wir den Schöpfer verehren. Dazu ist alle Welt in der Zeit heute aufgerufen. Wer den Sabbat hält, zeigt, dass er sich auf diese Seite stellt, die Seite des Schöpfers und seiner 10 Gebote. Wer stattdessen ein menschliches Gebot, das Sonntagsgebot, annimmt, der zeigt damit, dass er sich dagegen zur Wehr setzt. Und wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Als Christen sind wir dazu aufgerufen, das sagten die Bibeltexte hier ganz deutlich, die Gemeinschaften zu verlassen, die zur Gesetzlosigkeit hinführen, uns der Gemeinschaft anzuschließen, der Gemeinschaft der Übrigen, die alle Gebote hält, auch das vierte, das Sabbatgebot. Und jetzt wäre es wirklich gut, wenn ich einen Bildschirm hier vorne hätte. Ich gehe mal davon aus, dass die Techniker fleißig dran sind, das noch irgendwie zu beheben. Die Woche während der Kurzbibelschule hat es funktioniert. Was hat es mit der Ökumene auf sich? Was bedeutet das überhaupt? Die Ökumene ist ein Begriff, der in den letzten Jahrzehnten sehr häufig gefallen ist. Ich gehe davon aus, dass die meisten wissen, um was es geht. Von dem Begriff selbst her bedeutet es eigentlich die bewohnte Erde, der bewohnte Erdkreis. Es geht um etwas Globales und in dem Zusammenhang, in dem wir uns das ansehen, geht es um den gesamten bewohnten Erdkreis, der religiös zusammenwächst. Vor allem die Kirchen, die getrennt sind, die wieder zueinander finden wollen. Und warum sind sie getrennt? Das Ganze nahm seinen Anfang in der Reformation und da wird auch immer wieder hingeblickt und verglichen und dann offen gesagt, damals hatten wir eine Christenheit. Man sprach nicht von der römisch-katholischen Kirche, man sprach von der Christenheit, weil eh klar war, dass alle um den Papst herum gewissermaßen zentriert um Rom Christenheit sind. Und mit den Protestanten im 16. Jahrhundert kam dann etwas auf, was wir heute vorfinden, eine Zersplitterung der Christenheit. Und da sagen Katholiken wie Protestanten und auch sehr viele Freikirchen inzwischen, das ist eine Schande für Jesus Christus. Daran muss sich etwas ändern. Und das ist letztlich das Feuer der Ökumene, diese Schande zu beseitigen. Wir wollen miteinander ansehen, wie das seinen Anfang nahm. Und ich denke, da warten einige Überraschungen auf euch. Denn das, was wir heute vor uns haben, der Ökumene, das war am Anfang so nicht zu erwarten. Biblisch schon. Historisch weniger von den Äußerungen der Akteure. Ihr werdet gleich wissen, was ich damit meine. Wie ging das Ganze los? Der Startpunkt, man kann natürlich darüber diskutieren, war das der, war es nicht vielleicht schon ein bisschen früher? Allgemein wird angenommen, es ging los 1910 mit einer Konferenz in Edinburgh in Schottland. 1200 Delegierte, vorrangig aus evangelischen Kirchen des angloamerikanischen Raumes, kamen hier zusammen, um darüber nachzudenken, wie man die Welt mit dem Evangelium besser erreichen kann. Nicht nur mit dem Evangelium, sondern auch, das war typisch kolonialistischer Habitus damals noch, mit der westlichen zivilen Kultur. Man möchte die wilden Heiden zivilisieren mit der christlichen Kultur. Man dachte aber auch schon an eine organisatorische Zusammenführung und eine Anerkennung von Lehre, von Abendmahl und der Taufe. Das ist damals schon so anvisiert worden. Es war aber klar, dass der Weg, das zu erreichen mit der katholischen Kirche, ein sehr weiter sein würde. Katholiken waren hier nicht mal eingeladen. Man dachte aber zumindest schon mal in diese Richtung, dass es vielleicht irgendwann möglich werden könnte. Es sind Kommissionen entstanden aus diesem Treffen damals. Kommissionen, die die Ziele dieser Konferenz weiterverfolgen sollten, um sie dann irgendwann hoffentlich auch mal wirklich mit Leben zu erfüllen. 1948 wurde dann der Ökumenische Rat der Kirchen gegründet. Heute gehören diesem Rat 580 Millionen Christen an in 356 Mitgliedskirchen in über 120 Ländern auf jedem Kontinent dieser Erde. Man kann sagen, das ist das wichtigste, das größte Gremium, das es oder Verbund, den es auf dieser Welt gibt, von verschiedenen Kirchen. Verglichen mit der katholischen Kirche, die über 1 Milliarde Mitglieder hat, ist das immer noch der Juniorpartner in dem Dialog, dem Ökumenischen. Das muss uns bewusst sein. Und hier gehören auch nicht alle Kirchen hin, nicht alle mit dazu. Mitglieder sind die großen protestantischen Kirchen, Lutheraner, Calvinisten, Methodisten, Baptisten, anglikanische, altkatholische, orthodoxe und altorientalische Kirchen und auch, um ein bisschen mehr lokal auch hier zu sprechen, die ACK. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland, die eine Art ökumenischer Verbund der verschiedenen deutschen Kirchen ist. Keine Mitglieder sind kleinere evangelikale Kirchen. Evangelikal bedeutet, dass sie die Bibel sehr ernst nehmen, dass sie sie für inspiriert halten, auch für widerspruchsfrei halten und dass sie auf dieser Grundlage ein Problem haben mit einer Kirche, die so vieles anders handhabt, als dieses Wort sagt. Deshalb fehlen hier etliche kleinere evangelikale Kirchen. Auch viele Kirchen der Pfingstbewegung. Denn die Pfingstler haben zumindest über lange Zeit hinweg ganz offen gepredigt, der Papst ist der Antichrist, der Papst ist Babylon, der Papst ist das große Problem der Endzeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr beruhigt, dieses Thema, und mehr Pfingstgemeinden sehen das inzwischen anders und halten die katholische Kirche und auch den Papst für einen guten christlichen Partner. Wer auch nicht mit dabei ist, und das ist vielleicht auch eine Überraschung für viele, die römisch-katholische Kirche. Warum, werden wir gleich hören. Wir werden uns ein bisschen mehr befassen mit Äußerungen von verschiedenen Päpsten. Ich schätze, wir werden heute so viele Papstäußerungen von hier vorne hören, wie in der gesamten Zeit seit Existenz dieses Gebäudes hier nicht. Das wird uns aber helfen zu verstehen, Wie denken die darüber und welche Absichten sind da gegeben? Und das muss jedem, der mit der Ökumene zu tun hat oder vielleicht in dieser Richtung auch mitarbeitet, einfach bewusst sein. Was sagt der Seniorpartner, der große Partner, 1,2 Milliarden Mitglieder immerhin, zu dem Juniorpartner von nur etwa einer halben Milliarde? Wo geht die Reise hin? Der Mitglieder viel stärkere Partner ist derjenige, der die Reise vorgibt. Und dann werden wir auch verstehen, warum die katholische Kirche bis heute nicht Mitglied in diesem Rat der Kirchen ist und auch niemals Mitglied sein wird, wenn nicht ganz radikale Veränderungen geschehen, diese nicht zu erwarten. Wer auch nicht Mitglied ist, der Punkt in eigener Sache muss natürlich auch noch mit erwähnt werden. Wir als Adventisten, immer wieder kommt so etwas auf. Wir sind in der Ökumene, wir arbeiten hier und dort mit. Ich komme am Ende noch drauf, wie wir dazu stehen. So viel nur vorweg. Nein, wir sind kein Mitglied. Weder dort, noch sind wir das in der ACK auf Bundesebene in Deutschland. Aber wir haben verschiedene Gespräche und Konsultationen. Das ist richtig. Es gibt Teilnahmen, Sitzungen und Konferenzen. Und wie wir dazu stehen, werden wir ganz am Ende noch sehen. Kurze Frage an die Technik. Wird da noch was gemacht? Wird das noch was werden? Okay, entschuldigt. Ihr werdet mich heute mehr von hinten sehen. Denn die Texte, die kann ich nicht auswendig wiedergeben. Katholische Kirche und Ökumene. Wir beginnen vor etwas mehr als 100 Jahren in der Zeit, in der diese Konferenz in Edinburgh stattfand, 1910. Und die Absicht war nun mit diesem Geist dieser Konferenz, wir können nicht die größte aller Kirchen außen vor lassen. Wir wollen ja zusammenwachsen, müssen mit der katholischen Kirche reden. Auch wenn sie nicht eingeladen gewesen sind, jetzt wollen wir das nachholen. Und so kam es hier dann zu Gesprächen, zu einer Gesandtschaft nach Rom, zu Papst Benedikt dem 15., 1914 bis 1922 amtierte er und er gibt eine freundliche Abfuhr. Er sagt damals in seiner Zeit, Katholiken können Protestanten auf keinen Fall entgegenkommen. Die Protestanten müssen zur katholischen Kirche kommen, insbesondere zum Papst als dem Oberhirten der Christenheit. Eine ganz klare Aussage, die Protestanten konnten von Anfang an wissen, woran sie sind. Übrigens, man mag der katholischen Kirche viel vorhalten, wo sie abgewichen ist von der Bibel, wo sie Dinge in ihrer Praxis hat, die nicht in Ordnung sind. Eines kann man ihnen nicht vorhalten und das ist Intransparenz. Man weiß schon, woran man ist, wenn man ihre offiziellen Aussagen liest und sie wirklich so ernst nimmt, wie sie da stehen. Häufig wird aber in den Publikationen, gerade in ökumenischen Publikationen, das, was deutlich gesagt ist, so abgemildert, dass es wiederum sehr nett, freundlich, ökumenisch klingt. Wir werden uns die Äußerungen direkt aus Papstmund anschauen. Da klingt einiges ein bisschen anders, als man heute so wahrnimmt in den Medien. Er hoffte, dass die Protestanten, Zitat, das Licht sehen und mit dem sichtbaren Haupt der Kirche, also dem Papst, wiedervereinigt werden, von dem sie mit offenen Armen empfangen werden. Das ist ja freundlich, dass die Arme offen sind, man darf zurückkommen, aber die Kirche wird sich nicht bewegen, den Protestanten gegenüber. Der nächste Papst, Papst Pius XI., 1922 bis 1939, ein langes Pontifikat, er gab eine Enzyklika heraus, also ein offizielles päpstliches Schreiben, in dem Standpunkte geklärt werden. Das wäre ähnlich, wie wenn wir als Kirche eine Guideline, eine Richtschnur herausgeben. Das ist nichts leer Verbindliches, wird aber quasi verbindlich betrachtet und weltweit sehr ernst genommen von den Bischöfen, Erzbischöfen und auch den einfachen Priestern und auch den Medien. Es geht um die Förderung der wahren Einheit im Glauben. 1928 kam das heraus. Und er sagt dort ganz deutlich, Katholiken dürfen nicht an ökumenischen Treffen teilnehmen. Nehmen sie daran teil, so sagt er in Paragraph 8, so würden sie einer falschen christlichen Religion, die von der einen Kirche Christi grundverschieden ist, Geltung verschaffen. Also schon die Teilnahme würde das, was die da miteinander tun, fördern. Und das geht nicht, denn die sind grundverkehrt als Protestanten. Paragraphen 10 und 12 sagen, 10 bis 12, es gibt nämlich keinen anderen Weg, die Vereinigung aller Christen herbeizuführen, als den, die Rückkehr aller getrennten Brüder zur einen wahren Kirche Christi zu fördern, von der sie sich ja einst unseligerweise getrennt haben. In dieser Kirche Christi kann niemand sein und niemand bleiben, der nicht die Autorität und die Vollmacht Petri und seiner rechtmäßigen Nachfolger anerkennt und gehorsam annimmt. Ohne Anerkennung des Papstes wird es niemals Einheit geben. Jetzt kann man sagen, 1928 ist lange her, fast 100 Jahre. Wir werden noch anderes sehen. Es ist immer die gleiche Kerbe, die hineingeschlagen wird. Da gibt es keine Veränderung in dieser Haltung. Wenn Sie sich, wie Sie sagen, mit uns und den unsrigen vereinen wollen, warum beeilen Sie sich dann nicht, wieder zur Kirche zu kommen? Nur die katholische Kirche hat die wahre Gottesverehrung bewahrt. Sie ist der Quell der Wahrheit, die Wohnung des Glaubens, der Tempel Gottes. Zum apostolischen Stuhle also, der in dieser Stadt in Rom aufgerichtet ist, welche die Apostelfürsten Petrus und Paulus mit ihrem Blute geweiht haben, zu diesem Sitze, der die Wurzel und der Mutterschoß der katholischen Kirche ist, mögen die getrennten Söhne kommen, nicht in der Absicht und Hoffnung, die Kirche des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit, werde die Reinheit ihres Glaubens aufgeben und Irrtümer dulden und zulassen, sondern im Gegenteil, um sich ihrem Lärm und ihrer Führung zu überlassen. Also ganz deutlich, der Protestantismus ist so voller Irrtümer, dass man sich nicht einen Schritt zu ihnen hinbewegen kann. Sie müssen zurück. Die katholische Kirche mit Sitz in Rom ist die Quelle der Wahrheit und daher auch der einzige Ort der wahren Wiedervereinigung. Das ging eine Weile so weiter, diese Haltung. Wir sehen das jetzt bei den nächsten Päpsten noch. Das hielt sich bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Pius XII. Amtierend bis 1958, folgt dieser Linie und lässt nicht einmal eine inoffizielle Beobachtung der Gründung des Ökumenischen Rats der Kirche 1948 zu. So streng wurden diese Bestrebungen damals noch abgelegt. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und im Rahmen des Zweiten Weltkrieges und am Ende dessen war klar, jetzt müssen die, die überlebt haben, hier in Europa helfen, um alles wieder aufzubauen. Und die Kirchen müssen einander zur Seite stehen, um wieder aufzubauen und auch das Volk Stück für Stück wieder christlich zu erziehen. Es dauerte aber noch bis zu Johannes dem 23. In seiner Zeit haben wir dann auch, oder kurz nach seiner Zeit oder in seiner Zeit beginnt dann das Zweite Vatikanische Konzil. Und in dieser Zeit haben wir eine radikale Öffnung hin zur Ökumene. Wie und warum, werden wir jetzt in den Äußerungen dann auch ein bisschen besser verstehen können. Er fördert oder er setzt ein Sekretariat zur Förderung der christlichen Einheit und entsendet fortan regelmäßig Beobachter zum Ökumenischen Rat der Kirchen, damit sie wissen, was dort von den anderen, den ganzen protestantischen Kirchen, besprochen wird. Und dieses Zweite Vatikanische Konzil, das dann unter seinem Nachfolger beendet wird, wird als das größere ökumenische Konzil dann auch bezeichnet oder als die Öffnung zur Ökumene hin, weil das die wichtigsten Beschlüsse gewesen sind, die radikalste Veränderung in dieser Zeit Anfang der 60er Jahre. Es gibt eine Enzyklika, die herausgegeben wird, Unitatis Rede Integratio, die Wiedererlangung der Einheit 1964 und damit kurz vor Ende des Konzils. Es ist noch nicht ganz zu Ende, aber das zeigt schon ganz klar, wohin die Reise jetzt gehen würde, global, katholisch. Es wird anerkannt, und das war damals unerhört für einige der Katholiken, die noch antiökumenisch eingestellt waren, es wird jetzt anerkannt, dass der Heilige Geist auch in anderen Kirchen wirkt und diese zur Einheit unter der Leitung des Papstes zurückführen möchte. Ökumene ist also jetzt was Gutes, weil der Heilige Geist diese Ökumene gebrauchen wird, um alle zur katholischen Kirche zu führen. Es gibt Elemente des wahren Evangeliums, der Heiligung, der Wahrheit, auch außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Dieses RKK ist jetzt einfach die Abkürzung für römisch-katholische Kirche. Auch in protestantischen Kirchen. Auf einmal kommt das daher. Unter Benedikt, dem 15. haben wir noch gehört, das einzig wahre ist die römisch-katholische Kirche in Rom. Wir müssen alle zurückkommen. Wie hat man das jetzt hinbekommen, das theologisch so zu begründen? Das ist gar nicht schwer. Man hat ja eine gemeinsame Historie. Bis die Spaltung nach 1517 dann nach und nach vollzogen wurde, hatte man ja sogar eine gemeinsame Priesterweihe gehabt, die apostolische Sukzession. Damals ist der Heilige Geist und die Weihe übergegeben worden und ist ja dann quasi mit in die protestantische Kirche hineingeflossen. Dort hat man zwar nicht mehr die Fülle der Heilsgüter und nicht mehr die reine Wahrheit und Gottesverehrung, aber man hat noch Reste dessen, was bis vor 1517 eben im Katholizismus in der einen Kirche gegeben war. So kann man sich das erklären. Und so können Katholiken auch heute sagen, dass Protestanten doch auch errettet werden können. Denn eigentlich, und so steht es bis heute im Katechismus, kann niemand gerettet werden außerhalb der katholischen Kirche. Es gibt kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Das ist nicht nur Zyprian von Karthago im 4. Jahrhundert. Wir haben das bis heute im Katechismus stehen. Das wäre ein Riesenproblem für die Ökumene, wenn man nicht diesen Weg finden würde und sagen könnte, die sind ja quasi katholisch von ihren Wurzeln her. Und von daher geht das. Aber es ist ein Umweg und es ist sehr viel schwieriger. Denn die Fülle der Heilsgüter, die gibt es eben nur in der katholischen Kirche. Es sind also getrennte Brüder, die zum einen Leib Christi gehören und zurückgeführt werden sollen. Getrennte Kirchen und Gemeinschaften, die Mittel des Heils noch immer enthalten, Jetzt wird Katholiken sogar empfohlen, an ökumenischen Treffen teilzunehmen, um dieses Bestreben des Heiligen Geistes, diese getrennten Brüder zurückzuführen, zu unterstützen, um sie gewissermaßen auf halbem Wege mit offenen Armen zu empfangen. Auf halbem Wege bedeutet nicht theologische Annäherung. Es bedeutet lediglich persönliche Annäherung, ihnen mit Sympathie zu begegnen und diesen Weg zurück zu fördern, sie zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Nun kam es auch zur Gründung der internationalen lutherisch-römisch-katholischen Kommission für die Einheit. Die wird nochmal wichtig werden bei einem Dokument später, wo es um den großen Knall der Reformation geht, nämlich die Rechtfertigungslehre. Da wird diese Kommission eine ganz wichtige Rolle spielen, weil die ein Papier veröffentlichen, mit dem der Anstoß, das Ärgernis der Reformation als ausgeräumt gilt. Das kommt von dieser Kommission, die damals eingesetzt wurde im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Paragraph 88 dieser Enzyklika sagt uns, unter allen Kirchen und christlichen Gemeinschaften ist sich die katholische Kirche bewusst, das Amt des Nachfolgers des Apostels Petrus, des Bischofs von Rom, bewahrt zu haben. Ihr merkt, wie er formuliert wird? Das wirkt so wie, wir können nichts dafür. Wir sind uns bewusst, dass es so ist. Wir haben es bewahrt. Was sollen wir machen? Das müssen die Protestanten so anerkennen. Bewahrt zu haben. Den Gott als immerwährendes und sichtbares Prinzip und Fundament der Einheit eingesetzt hat. Und dem der Heilige Geist beisteht, damit er alle anderen an diesem wesentlichen Gut teilhaben lässt. Wie ich anlässlich der wichtigen Begegnung beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf am 12. Juni 84 ausführen konnte, da war also der Papst selbst am Sitz des Ökumenischen Rates, soweit hat sich das geändert, man kommt ihnen entgegen persönlich, theologisch aber nicht, so stellt andererseits die Überzeugung der katholischen Kirche in Treue zur apostolischen Überlieferung und zum Glauben der Väter im Amt des Bischofs von Rom das sichtbare Zeichen und den Garanten der Einheit bewahrt zu haben. Freilich eine Schwierigkeit für den Großteil der anderen Christen da, deren Gedächtnis durch gewisse schmerzliche Erinnerungen gezeichnet ist. Entschuldigt, wenn ich schmunzle über etwas, das gar nicht zum Lachen ist. Hier geht es um das, was in der Inquisition geschehen ist und um all die Glaubensverfolgungen, die als durch die Reformation ausgelöst wurden und all das, was in der Gegenreformation geschehen ist. Und da müssen wir gar nicht über den 30-jährigen Krieg reden. Es gab so vieles darüber hinaus. Wie viele Menschen haben ihr Leben verloren aufgrund der Verfolgung durch die katholische Kirche? Und hier wird einfach nur formuliert, aufgrund gewisser schmerzlicher Erinnerungen. Und dann kommt dieser Nachsatz, der fast ein Hohn ist. Ich will nicht polemisch wirken, aber wenn man weiß, was in der Geschichte geschehen ist, dann ist das ein Hohn, wie das hier formuliert wird. Da heißt es, soweit wir dafür verantwortlich sind, bitte ich mit meinem Vorgänger Paul VI. Um Verzeihung. Natürlich ist es revolutionär, dass ein Papst um Verzeihung bittet. Aber diese Einschränkung, soweit wir verantwortlich sind, lässt letztlich alles zu. Nämlich, wir sehen keine Verantwortung bei uns. Aber wenn ihr das so seht, tut es uns ja leid. Millionen von Christen haben ihr Leben gelassen. Und das ist die Entschuldigung, die von den Protestanten bis heute sehr hoch geschätzt wird. Das, was er hier vorher sagt, man sieht es leider kaum, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen sehen hier, diesen grünen Laserpointer. Was er hier vorher sagt, ist wiederum das Amt des Bischofs von Rom, sichtbares Zeichen, Garant der Einheit. Ohne Anerkennung dessen wird es keine Einheit der Kirchen geben. Bei Benedikt XV., als es gerade losging, ganz klargestellt, bei seinen Nachfolgern ganz klargestellt, auch hier nach der radikalen ökumenischen Öffnung ganz klargestellt. Das mag eine Schwierigkeit für die anderen sein, das ist uns bewusst, aber es gibt keinen Weg daran vorbei. Paragraph 86. Die Konstitution Lumen Gentium schreibt in einer Grundsatzaussage, die das Dekret Unitatis Red Integratio aufgreift. Davon haben wir gerade gesprochen. Jetzt sind wir in der nächsten Enzyklika. In der Zeit von Johannes Paul II., der sehr, sehr lange amtierte, 78 bis 2005, und der eine Enzyklika herausgab, in der es konkret um die Ökumene geht. 1955 war das soweit. Er greift jetzt zurück auf seinen Vorgänger und sagt, dass die einzige Kirche Christi in der katholischen Kirche fortbesteht. Das klingt jetzt auch nicht mehr so positiv. Hier ist schon klar, die einzige Kirche ist die katholische. Die anderen sind damit nicht wirklich Kirchen. Sein Nachfolger wird darin noch deutlicher werden. Aber er greift ihm schon ein bisschen vor und macht schon mal klar, es gibt eigentlich nur eine Kirche, die katholische. Das Dekret über den Ökumenismus unterstreicht die Gegenwart der Fülle der Heilsmittel in ihr. Die volle Einheit wird dann Wirklichkeit werden, wenn alle an der Fülle der Heilsmittel teilhaben werden, die Christi seiner Kirche anvertraut hat. Ja, und wie geht das? Indem man Katholik wird. Er ist ganz ehrlich, in dieser Enzyklika, Paragraph 79, listet er auf, welche Meilensteine es in der ökumenischen Bewegung noch zu nehmen gibt, bis man dann wirklich zu einer auch sichtbaren Einheit kommen kann. Das sind diese hier. Erstens die Beziehung zwischen Heiliger Schrift als oberster Autorität in Sachen des Glaubens und der Heiligen Tradition als unerlässlicher Interpretation des Wortes Gottes. Die erste Zeile klingt gut, die nächste Zeile schränkt es ganz deutlich ein und macht klar, die Heilige Schrift wird ausgelegt durch die Tradition. Das Spätere trumpft das Frühere. Die Heilige Schrift ist eine frühere Offenbarung Gottes, aber später offenbart sich Gott durch das Lehramt, das Magistrat der Kirche. Das ist die Tradition, das sind Konzilsbeschlüsse, das sind päpstliche Lehraussagen. Die sind das Spätere, die trumpfen das Frühere. Die erklären, wie das Frühere für uns heute so ferne, schwer verständliche angewendet werden muss. Es gilt immer das Jüngere. Bedeutet Punkt 1, das Wort Gottes werden wir nicht fallen lassen, aber wir werden es immer durch die Brille päpstlicher Lehraussagen lesen. Das muss angenommen werden. Zweitens, die Eucharistie, Sakrament des Leibes und Blutes Christi, dargebracht zum Lob des Vaters, Gedächtnis des Opfers und Realpräsenz Christi, also die wirkliche leibhaftige Gegenwart Jesu. Nicht nur symbolisch, sondern er ist Fleisch und Blut, sobald das Glöckchen klingelt, sobald die Wandlung geschieht, ist es wirklich leibhaftig, der Heiland gegenwärtig in dieser Oblate. Und so wird er aufgenommen. Übrigens ist das das Heiligungsverständnis der katholischen Kirche laut dem Katechismus. Die Heiligung geschieht durch die regelmäßige Aufnahme des Fleisches und Blutes Jesu Christi in Form der Eucharistie. Es geht nicht um Buße, Bekehrung und anderen Lebenswandel, Charakterveränderung, sondern es geht um die Eucharistie. Weshalb das auch ein so wichtiges Merkmal im ökumenischen Dialog ist, der große Knackpunkt, man kann kein gemeinsames Abendmahl feiern, weil dieses Verständnis nicht da ist bei den Protestanten. Selbst wenn die Rituale rundherum alles irgendwie geklärt ist und die beiden Priester oder Pastoren sich gut verstehen, das Verständnis des Abendmahles ist so zentral für den Katholizismus. Es ist das Zentrum des Glaubens überhaupt. Alles andere kommt mit weitem Abstand irgendwo anders. Wenn das nicht so verstanden wird und dementsprechend auch nicht verstanden wird, dass der Priester über Jesus Christus steht, weil er ihn da rein befiehlt, ganz egal welcher Sitzung im Himmel er gerade vorsteht, da gibt's radikalste Aussagen von katholischen Priestern, die genau das in aller Deutlichkeit klar machen. Der Priester steht über Jesus Christus, egal was Jesus in den himmlischen Geschriften zu führen hat, wie er den Engelheeren vorsteht und denen gerade Befehle gibt. Er muss in die Oblate hineinfahren, sobald der Priester ihm das befiehlt. Und damit steht der Priester über ihm. Über dem Priester der Bischof und der Oberste der Bischöfe ist der Papst. Und damit ist er nicht quasi Deus, wie er sich bezeichnet, sondern er ist über dem Heiland, über Jesus Christus. Die Eucharistie ist von daher so zentral, dass es hier keine Diskussion geben wird. Daran lähmt die ökumenische Bewegung in den letzten Jahrzehnten. Drittens, die Weihe als Sakrament zum Dienstamt in seinen drei Stufen, Bischofsamt, Priestertum und Diakonat. Viertens, das Lehramt der Kirche, dem Papst und den in Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfen anvertraut, also den katholischen Bischöfen, nicht der Hierarchie anderer Kirchen, den katholischen Bischöfen in Gemeinschaft mit dem Papst, was bedeutet, die anerkennen ihn als Oberhaupt, er ist der, der in Lehrstreitigkeiten das letzte Wort hat. Wenn das der Fall ist, ist das richtiges Lehramt der Kirche. Verstanden als Verantwortung und Autorität im Namen Christi für die Unterweisung im Glauben und seine Bewahrung. Ein Mann, ein Wort, eine Einheit im Glauben. Dafür braucht es ein letztes Wort. Das ist immer wieder der Trumpf, den die Katholiken im ökumenischen Dialog ziehen, weil sie ganz offen sagen können, schaut euch an, wie zersplittert ihr seid. Ihr seid protestantisch nicht mal 1 Milliarde, etwa 800 Millionen Christen. Das ist schon mal knapp eine halbe Milliarde weniger als Katholiken. Es ist ja schon nett, dass wir überhaupt miteinander reden, ja, dass wir uns dazu herablassen. Aber dann seid ihr auch noch so zersplittert untereinander. Weil ihr nicht eine Person habt, von Jesus Christus persönlich ausgewählt, in der apostolischen Sukzession bis in die heutige Zeit hinein, durch das Sakrament der Weihe, weitergegeben und garantiert, als Garant der Einheit der Welt und der Kirche gegeben. Deshalb habt ihr so viel Uneinigkeit. Deshalb ist dieser Punkt hier so wichtig. Und fünftens, auch da sind Sie ganz ehrlich, die Jungfrau Maria. Katholizismus ohne ist nicht denkbar. Die Soteriologie der katholischen Kirche funktioniert nicht ohne sie. Und hier wird es deshalb auch ganz ordentlich genannt. Die Jungfrau Maria, Gottesmutter und Ikone der Kirche, geistliche Mutter, die für die Jünger Christin, für die ganze Menschheit Fürbitte leistet. Andere im ökumenischen Dialog reden nicht nur von Maria, die sagen, die Heiligen müssen natürlich auch anerkannt werden. In dieser Enzyklika hören wir von Maria. Das ist sicherlich stellvertretend für alle anderen. In Paragraph 99, immer noch die gleiche Enzyklika, 1995 hören wir, wenn ich beteure, dass für mich, Papst Johannes Paul II., er spricht hier von sich, als Bischof von Rom das ökumenische Bemühen eine der pastoralen Prioritäten meines Pontifikates ist, so denke ich an das schwere Hindernis, das die Spaltung für die Verkündigung des Evangeliums darstellt. Das ist keine Einsicht, das ist vielmehr, Leute, warum habt ihr euch abgespalten? Ihr behindert die Evangelisierung der Welt. Eine christliche Gemeinschaft, die an Christus glaubt und mit der Leidenschaftlichkeit des Evangeliums das Heil der Menschheit ersehnt, kann sich keinesfalls dem Anruf des Geistes verschließen, der alle Christen zur vollen und sichtbaren Einheit anleitet. Der Heilige Geist fördert die Ökumene. Wie kann sich da irgendjemand verschließen und raushalten? Wir haben aber schon erfahren, was die katholische Kirche sagt, wo diese Bewegung hinführt. Das ist nicht zur Einheit in einem gemeinsamen, womöglich biblischen Zentrum. Nein, es ist die Einheit in Rom. Der Heilige Geist führt alle dahin. Wie kann jemand so lieblos sein, so unevangelisch und da nicht mitmachen? Es handelt sich um einen der Imperative der Liebe, der ohne Abstriche erfüllt werden muss. Der Ökumenismus ist ja nicht nur eine interne Frage der christlichen Gemeinschaft. Er betrifft die Liebe, die Gott in Jesus Christus der ganzen Menschheit zugedacht hat. Und diese Liebe behindern bedeutet eine Beleidigung für ihn und seinen Plan, alle in Christus zusammenzuführen. Ganz ehrlich wäre zu sagen, alle unter dem Papst zusammenzuführen. Aber die anderen Aussagen sind deutlich genug, um zu zeigen, wohin es in dieser Reise geht. Und wer da nicht mitmacht, der ist lieblos. Der widersteht dem Heiligen Geist, der Liebe Gottes, die in Jesus Christus deutlich sichtbar geworden ist. 4 Jahre später, im Jahre 1999, kommt es zu einem ganz, ganz großen Ereignis, einem Meilenstein der ökumenischen Bewegung. Danach ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es ist schon noch einiges passiert, aber nichts mehr, von dem ich sagen würde, dass es solche Tragweite hat. Es kommt zu einer gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Er arbeitet von der Kommission, die eingesetzt wurde beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Die haben jetzt etwas über 30 Jahre gearbeitet und legen dann hier etwas vor. Am 31.10.1999, nicht irgendein Tag, an dem Tag wurde es unterschrieben. Es ist der Gedenktag der Reformation, der Reformationstag, der Tag des Thesenanschlags. In St. Anna, USA, wurde vom Lutherischen Weltbund und dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen ein gemeinsames Dokument unterschrieben, das ein gemeinsames Verständnis der Rechtfertigungslehre enthält, womit dann auch medienwirksam verkündigt wurde, der Anstoß der Reformation ist nicht mehr existent. Man hat sich eigentlich nur missverstanden. Das wird ein Dokument, das 14 Jahre später veröffentlicht wird. Ich werde euch da noch kleine Passagen draus zeigen, deutlich. Das war eigentlich nur ein Missverständnis. Und jetzt haben wir das richtig verstanden und jetzt können wir uns wieder lieb haben. Paragraph 44. Wir sagen dem Herrn Dank für diesen entscheidenden Schritt zur Überwindung der Kirchenspaltung. Wir bitten den Heiligen Geist, uns zu jener sichtbaren Einheit weiterzuführen, die der Wille Christi ist. Methodisten, Anglikaner und auch Reformierte, also Calvinisten, haben inzwischen auch unterzeichnet. Vielleicht werden es noch mehr werden, die diesen Schritt auch gehen und sagen, wir haben eigentlich den gleichen Glauben und der kulminiert nun mal im Rechtfertigungsverständnis. Also in der Frage, wie wird der Mensch gerettet, wie wird er erlöst? Wenn es dort ein gemeinsames Verständnis gibt, dann kann man wirklich sagen, dann können wir auch eine gemeinsame Kirche sein mit vielleicht unterschiedlichen Traditionen, wie wir Gottesdienst gestalten, wie wir singen, wie wir gewisse Texte interpretieren. Aber der Hauptpunkt, das Herzstück der Christenheit, das Rechtfertigungsverständnis haben wir dann gemeinsam. Und damit gilt eben für viele die Reformation als beigelegt. Der nächste Schritt ist die sichtbare Wiedervereinigung. Theologisch ist das im Verständnis vieler bereits erfolgt. 2007 gab es den Rückschritt. Als ich das im Radio hörte, war ich gerade mit dem Auto unterwegs gewesen. Es kam eine Riesenmeldung. Riesenrückschritt für die ökumenische Bewegung, für den ökumenischen Dialog. Weil ein deutscher Papst, Papst Benedikt XVI., ein Papier herausgegeben hat, in dem er klarstellt, was er von anderen Kirchen hält. Nämlich, dass sie keine Kirchen im eigentlichen Sinne sind. Warum? Weil es bei ihnen eben nicht mehr die apostolische Sukzession im Weihesakrament gibt. Diese Linie, wenn man dynastisch sprechen möchte, wurde ja nur in der katholischen Kirche fortgeführt. Martin Luther war zwar auch geweihter Mönch, Priester und Doktor der Theologie, aber er hat es nicht in der Fülle des Heils der katholischen Kirche weitergeben können. Das verwässert gewissermaßen immer mehr mit der Zeit. Erhalten in Fülle bleibt es nur in der Linie der katholischen Kirche. Und damit gibt es natürlich auch keine vollständige Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums. Was ist damit gemeint? Die Transsubstantiationslehre, die Wandlung der Oblate in das wahrhaftige Fleisch und das wahrhaftige Blut Jesu Christi. Dieses Mysterium, dieses Geheimnis der Wandlung wird von Protestanten so nicht anerkannt. Und selbst wenn sie es anerkennen würden, hätte es nicht die Kraft, denn diese Kraft der Wandlung gibt es nur, wenn man ordentlich geweihter Priester der katholischen Kirche ist. Diese Macht wurde nur Petrus übertragen und ist nicht die Linie mit Martin Luther in andere Kirchen übergegangen. Das war ein Rückschlag. Dann gab es auch ein bisschen Pause. Man hat dann von protestantischer Seite sich sehr bemüht, den Dialog wieder aufzunehmen, zueinander zu finden. Letztlich brauchte es dann einen anderen Papst, der kam 2013. Man muss bedenken, Benedikt XVI. War ja auch der Vorsitzende der Glaubenskongregation, Nachfolgeorganisation der Inquisition, also die Institution, die darauf achtet, dass die Glaubenslehre rein und unverfälscht erhalten bleibt. Er konnte da vielleicht auch nicht aus seiner Haut und musste klarstellen, andere Kirchen sind abgefallene Kirchen. Also kann man mit denen nicht wirklich. Sein Nachfolger wiederum, interessanterweise Jesuit. Die Jesuiten haben von den Dominikanern die Gegenreformation übernommen und die Inquisition übernommen in der Zeit der Gegenreformation, also ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er ist Jesuit, der erste Ordensmann auf dem päpstlichen Thron in Rom, war plötzlich ein Ökumeniker. Und vielleicht gerade weil er Jesuit gewesen ist, umso schlagkräftiger in seinen Bemühungen, die anderen Kirchen zu sich zu holen. Sie haben darauf gewartet, sie wollten wieder weitermachen in dieser Richtung, im ökumenischen Dialog, und das geschah dann auch. Die Kommission für die Einheit, von der ich eben schon sprach, die 14 Jahre vorher ein Dokument vorgelegt hat, legt jetzt wieder ein ganz besonderes Dokument vor. Wie ich meine, nicht ganz so bahnbrechend, aber auch unwahrscheinlich gewichtig. Von römisch-katholischer Seite wird in dem Dokument From Conflict to Communion gesagt, muss noch was zum Titel sagen. From Conflict to Communion ist ein Wortspiel im Englischen. Im Deutschen würden wir sagen, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Aber Communion ist ja auch die Kommunion. Und die Kommunion in der katholischen Kirche ist nun mal die Eucharistiefeier, das gemeinsame Abendmahl. Von daher sagt dieser Titel hier schon, worum es eigentlich geht. Man muss es irgendwie schaffen, zusammenzukommen, gemeinsam das Abendmahl feiern zu können, das Herrenmahl feiern zu können. Erst dann sind wir vollständig einheitliche Christenheit. Das wiederum geht erst, wenn man katholisches Verständnis dessen annimmt. Gut, das ist der Titel dieses Dokuments. Das sagt schon mal sehr deutlich, dass es eher ein katholischer Federstrich ist, den wir hier vor uns haben. Aber es ist feinsäuberlich getrennt darin. Katholiken sagen und die Protestanten in der Kommission sagen, gemeinsam sehen wir jetzt diese Handlungsschritte. In Paragraph 21 lesen wir dort, der Durchbruch in der katholischen Forschung zur Reformation gelang mit der These, dass Luther in sich einen Katholizismus überwand, der nicht voll katholisch war. Ich musste so lachen, als ich das erste Mal gelesen habe. Man kann Katholiken nicht nachsagen, dass sie nicht äußerst intelligent und auch kreativ wären, Wege zu finden, das Unmögliche zu lösen. Die Quadratur des Kreises gelingt mit diesem einen Satz. Das ist phänomenal. Das kann man nur bewundern. Luther hat in sich, das ist schon bemerkenswert. Hier geht es nicht darum, dass der Katholizismus insgesamt korrumpiert und verkommen gewesen ist in dieser Zeit, was er definitiv war, was auch katholische Kirchenhistoriker zugeben, weil so vieles schiefgelaufen ist. Man bedenke nur die ganzen Reformkonzilien im 15. Jahrhundert vor Luther, wo allen klar war, es muss sich was ändern. Das wird hier nicht bekannt. Luther in sich einen Katholizismus, der nicht voll katholisch war. Also man kann vielleicht sagen, Luther hat einen Katholizismus kennengelernt und mit dem hat er gerungen, mit dem kämpfte er auch innerlich, aber der war gar nicht voll katholisch. Da stimmte was nicht. Vielleicht drüben in Wittenberg, vielleicht das, was er in Rom gesehen hat auf seiner Reise, das, was er andernorts erlebt hat, das war nicht voll katholisch. Mit anderen Worten, den reinen Katholizismus, wie er eigentlich gedacht und gemeint war und ist, den kannte Luther nicht. Und so war seine Kritik eigentlich ein Missverständnis. Und mit dieser These war es jetzt möglich, von katholischer Seite zu sagen, wir verstehen Martin Luther. Der hat es ja auch nicht einfach gehabt in seiner Zeit. Aber er hat nicht verstanden, was Katholizismus eigentlich wäre. Hätte er das verstanden, hätte es keine Kirchenspaltung gegeben. Das alles in einem Satz verpackt, das ist schon an Genialität kaum zu überbieten. Das muss man schon anerkennen. Die Krise des Katholizismus zur Zeit der Reformation machte verständlich, dass der religiöse Protest Luthers für viele überzeugend war. Auch das ist kein Bekenntnis. Es war für viele der Anhänger Luthers überzeugend, weil der Katholizismus eine Krise erlebte. Das ist keine Rechtfertigung, dass es hier zu einer Spaltung kam. Es wird auch nicht anerkannt, dass es tatsächlich ein großes Problem war damals. Es war Luthers Absicht, die Kirche zu reformieren und nicht die Kirche zu spalten. Die katholische Forschung zu Luthers Person und Theologie hat zu einem neuen ökumenischen Verständnis Luthers als einem Zeugen des Evangeliums geführt. Inzwischen gibt es einen Platz für Martin Luther in Rom. Hat der Vatikan auch gewollt, befürwortet, wurde ein Platz nach ihm benannt. Dr. Martin Luther Platz. In der Kirche, in der Stadt der römisch-katholischen Kirche. Er ist jetzt ein Zeuge des Evangeliums. Von daher ist es inzwischen sogar möglich, auf dieser gemeinsamen Basis auch gemeinsam Kirchengeschichtsvorlesungen zu halten, gemeinsame Bücher zur Kirchengeschichte herauszugeben. Zu den Aspekten also, wo man vorher über die Glaubenskriege sprechen musste. Jetzt geht es um Missverständnisse und wie man daraus lernen kann und dass man das heute natürlich vermeiden sollte, um zusammenzuwachsen. Wichtig auch, Luther hatte nicht vor, die Kirche zu spalten. Was da drin steckt, denke ich, ist klar. Die, die Martin Luther folgen wollen, müssen das rückgängig machen, was ja nie seine Absicht war. Er wollte keine Spaltung. Warum sollten Protestanten das heute wollen? Protestanten schreiben von ihrer Seite, ökumenischer Dialog bedeutet, sich von Denkmustern abzuwenden, die durch die Unterschiedlichkeit der Konfessionen entstanden sind und deren Unterschiede betonen. Stattdessen blicken die Partner zuerst auf das, was ihnen gemeinsam ist und gewichten erst dann die Bedeutung der Unterschiede. Auch wenn Lutheraner teilweise der Kritik Luthers am Papsttum zustimmen, so lehnen Lutheraner heute dennoch Luthers Gleichsetzung des Papstes mit dem Antichristen ab. Es wird ja auch ganz klar gesagt, er ist nicht der Antichrist. Es ist sogar so, 2017, Reformationsjubiläum, 500 Jahre Reformation, gab es etliche Publikationen, die ganz klargestellt haben, wir schämen uns für diese Aussagen von Martin Luther. Wie konnte er nur so weit gehen, zu sagen, dass der Papst der Antichrist sei? Auf keinen Fall ist er das. Das ist ein freundlicher Bruder, den wir in Rom sitzen haben. Es gab viele Missverständnisse. Die Spaltung des Leibes Christi steht im Widerspruch zum Willen Gottes. Beide Seiten sind sich also einig. Man möchte wieder zusammen, man möchte die Spaltung überwinden. Die Frage ist nur, wie weit ist man bereit, sich zu bewegen hin zu Rom? Denn eines ist klar, Rom bewegt sich nicht. Katholiken und Lutheraner, ist jetzt gemeinsame Erklärung hier zu den ökumenischen Imperativen, Katholiken und Lutheraner sollen immer von der Perspektive der Einheit und nicht von der Perspektive der Spaltung ausgehen, um das zu stärken, was sie gemeinsam haben. Also welche Sichtweise, welche Brille haben wir aus? Immer das Gemeinsame betonen, das Gemeinsame lehren und unterrichten, sodass auch das einfache Kirchenvolk sich irgendwann fragt, warum haben wir eigentlich getrennte Kirchen? In der Praxis sehen wir das heute schon. Als ich noch als Kind, als Jugendlicher in die Schule gegangen bin, da gab es vor den Ferien immer Gottesdienst und die Katholiken sind dorthin, die Protestanten sind dorthin gegangen. Und irgendwann am Ende gab es das so nicht mehr, sondern dann hat man gemeinsam ökumenischen Gottesdienst zur Ferienzeit gehabt. Das sind schon so sichtbare Merkmale gewesen, die sich bis heute noch weiter fortgesetzt haben. Katholiken und Lutheraner sollen sich erneut dazu verpflichten, die sichtbare Einheit zu suchen. Sie sollen gemeinsam erarbeiten, welche Schritte das bedeutet und sie sollen immer neu nach diesem Ziel streben. Katholiken und Lutheraner sollen der Verkündigung und dem Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für Gottes Gnade ablegen. Wie ist unsere Haltung zu diesen Dingen? Übrigens muss vielleicht eines noch betonen, Zeugnis und Gott für Gottes Gnade ablegen, das ist heute erklärtermaßen nicht mehr die Absicht des Ökumenischen Rats der Kirchen, die immerhin das Hauptgremium der ökumenischen Bewegung ist. Was wir heute haben, sind der Frieden in der Welt, den Hunger bekämpfen, den Klimawandel bekämpfen, Fanatismus, besonders religiösen Fanatismus bekämpfen. Das sind die erklärten Ziele. Ganz erklärt auch, erklärtermaßen kein Ziel ist Evangelisierung, Mission in der Welt oder gar andere von ihrer Kirche zur eigenen Kirche hin zu missionieren, zu Übertritt zu bewegen. Wie ist unsere Haltung? Tatsächlich haben wir kein offizielles, wir haben offizielle Dokumente, aber wir haben nichts, das offiziell von einem GK-Gremium abgestimmt wurde. Es wurde mal eines veröffentlicht, das vorher zum internen Gebrauch erstellt wurde von Beach damals in den Anfang der 80er Jahre. Eines, das 1985 veröffentlicht wurde und auch abrufbar ist bis heute, Adventisten und die ökumenische Bewegung. Studie zum internen Gebrauch, die veröffentlicht wurden bis heute. Das Hauptdokument ist zu, wie stehen wir zu Ökumene? Wenn wir zitieren, dann meistens daraus. Es gibt noch einen kurzen Abschnitt in der Working Policy, ich habe euch das hier auch als Referenz angegeben, Beziehungen zu anderen christlichen Kirchen und religiösen Organisationen, nur etwa eine Seite lang. Da gibt es nicht allzu viel, aber im Kern, das habe ich euch hier mitgebracht, sagen wir schätzen die Arbeit anderer Kirchen schon wert. Da gibt es viel an wertvoller sozialer Arbeit, karitativer Arbeit, auch Evangeliumsarbeit. Wir sagen aber auch, unsere besondere Botschaft, die Drei-Engels-Botschaft, die richtet sich an alle Kirchen, da können wir keine Ausnahme machen. Wir können die Welt nicht aufteilen, was damals die Absicht schon in Edinburgh gewesen ist, die Welt aufzuteilen, damit sie schneller missioniert wird und zu sagen, die Glaubensgemeinschaft kümmert sich zum Beispiel um Botswana, die Glaubensgemeinschaft kümmert sich um Marokko oder sowas. Da verwehren wir uns dagegen seit jeher und sagen, unsere Botschaft ist auch für die anderen Christen gedacht, wir müssen überall verkündigen. Wir sagen Ja zu Gesprächen und Transparenz nach außen, an Konferenzen teilnehmen, unsere Sicht der Dinge darstellen, das heißt nicht kollaborieren. Wir sagen Nein zu dieser Aufteilung der Weltmission und wir sagen auch in jedem Fall Nein zu unbiblischen Lehren, beispielsweise der Sonntagslehre, die all diese Kirchen miteinander vereint. Oder die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, sagen wir ganz klar Nein. Und da gibt es auch keinen Kompromiss. Und zum Abschluss noch Aussagen Ellen Weitz dazu. In Testimonies Band 9 sagt sie, in einem ganz bestimmten Sinn sind Adventisten der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen. Bedeutet, solange andere christliche Kirchen diese Botschaft nicht verkündigen, werden wir immer alleine dastehen und sagen, wir müssen alleine evangelistisch arbeiten. Man kann gemeinsam über das Kreuz und die Auferstehung reden, soweit die Auferstehung noch geglaubt wird. In vielen Kirchen ist das nicht der Fall. Aber wir haben etwas, das niemand anderes hat. Von daher müssen wir das jedem, gerade auch den christlichen Kirchen, verkündigen. In frühe Schriften schreibt sie, wir sind also hier Mitte 19. Jahrhundert, 1851 folgend, in der Zeit hat das hier dann in den Gemeinden seine Runde gemacht. Es wurde mir die Notwendigkeit gezeigt, dass diejenigen, die glauben, dass wir die letzte Gnadenbotschaft haben, von denjenigen getrennt sind, die täglich neue Irrtümer in sich aufnehmen. Ich sah, dass weder jung noch alt ihren Versammlungen beiwohnen sollten, denn es ist Unrecht, sie zu ermutigen, während sie Irrtum lehren, der ein tödliches Gift für die Seele ist. Und solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Es gab damals Spaltergruppen, die sehr stark auch gegen Adventisten gearbeitet haben, zum Teil ehemalige Adventisten. Das mag vorrangig darauf bezogen sein, wohl aber nicht nur. Es kann hier auch um die etablierten Kirchen gehen, die sich nicht abwenden wollen von ihren katholischen Irrlehren, die sie immer noch behalten haben, auch im protestantischen Amerika. Allen voran die Lehre vom Sonntag. Der Einfluss solcher Versammlungen ist nicht gut. Wenn Gott uns von solcher Finsternis und solchen Irrtümern freigemacht hat, sollten wir feststehen und uns der Wahrheit erfreuen. Es missfällt Gott, wenn wir hingehen und Irrtümern lauschen, ohne dass wir verpflichtet sind zu gehen. Und genau da spalten sich die Geister. Wo sind wir wirklich verpflichtet zu gehen? Wo sind wir es nicht? Und da gibt es immer wieder Unruhe in unseren Gemeinden, wenn man dann sieht, da ist vielleicht ein Pastor, der zu einem ökumenischen Treffen geht. Ist das jetzt einfach Transparenz und Darstellung unserer Ansichten? Oder führt er vielleicht mehr im Schilde? Und da sollten wir vorsichtig sein und nichts unterstellen. Es muss für alle, gerade für die, die in der Kirche auch tätig sind, klar sein, wir können unseren Glauben nicht korrumpieren. Wir sollen ihn aber nach außen richtig darstellen und unsere Gemeinschaft recht vertreten. Und dazu gehören auch gewisse Treffen. Und auf die kommt Ellen White jetzt auch an anderen Stellen zu sprechen. Zum Beispiel hier Testimonies Band 6. Lasst manche der Arbeiter religiöse Versammlungen in anderen Kirchen besuchen. Wird jetzt hier sogar gewissermaßen dazu aufgerufen. Und sofern sich die Gelegenheit bietet, daran teilnehmen. Als Jesus erst 12 Jahre alt war, ging er in die Tempelschule der Priester und Rabbis und stellte Fragen. Jesus stellte Fragen als ein Lernender, doch seine Fragen boten neuen Stoff, über den die Priester nachdenken konnten. Also die Absicht war, den anderen etwas zu bringen. Und das ist die Diskrepanz zwischen diesem Statement und dem vorherigen. In dem vorherigen ging es darum, hinzugehen, um zu lernen. Das sollen wir nicht. Hinzugehen, um zu lehren, etwas zu bringen. Das sollen wir. Es geht also um die Motive. Jesus stellte Fragen als ein Lernender, aber bot neuen Stoff, über den die anderen nachdenken konnten. Ähnliche Arbeit kann heute getan werden. Umsichtige junge Männer sollten ermutigt werden, die Versammlung der YMCA, das wäre bei uns im Deutschen CVJM, Christlicher Verein junger Männer, also eine Vereinigung, wo man sich trifft, verschiedene Freizeit miteinander hat, Bibelkreise miteinander hat und so weiter, zu besuchen, nicht zum Streitgespräch, sondern um mit ihnen die Bibel zu studieren und hilfreiche Fragen zu stellen. Und den Samen der drei Engelsbotschaft dann auch dort fallen zu lassen. Ich habe das schon erlebt. Ich war in charismatischen Gemeinschaften und habe dort Verschiedenes besucht und mit denen auch gesprochen, auch die Bibel studiert. Und wir kamen immer wieder auf den Sabbat zu sprechen und andere Themen zu sprechen. Und da haben tatsächlich auch Einzelne, denen das wichtig war, angefangen, dieses Thema zu studieren, manche sogar es anzunehmen. Man muss aber gut gefestigt sein im Glauben. Das muss auch klar sein. Irgendwo hingehen, ohne selbst gefestigt zu sein, kann bedeuten, dass man sich ein Eigentor schießt und irgendwann dann auch dort landet. Wir haben eine Arbeit zu tun für die Prediger anderer Kirchen. Gott möchte, dass sie gerettet werden. Sie können, ebenso wie wir, Unsterblichkeit allein durch Glaube und Gehorsam erlangen. Wir müssen ernsthaft für sie arbeiten. Hier wird jetzt noch deutlicher betont, dass wir sogar eine Verantwortung haben für Verantwortungsträger anderer Kirchen. Für sie arbeiten, damit sie das erreichen. Gott möchte, dass sie teilhaben an dem besonderen Werk für diese Zeit. Das bedeutet, dass wir ihnen erklären, was eigentlich Gottes Wille, was seine Wahrheit ist, was seine Gebote sind, dass sie das dort, wo sie Verantwortung tragen, weitergeben, als Multiplikatoren wirken. Er möchte, dass sie zu denen gehören, die Gottes Haushalt ihre Speise zur rechten Zeit geben. Warum sollten sie nicht in diesem Werk tätig sein? Unsere Prediger sollten sich bemühen, Kontakte zu den Predigern anderer Glaubensgemeinschaften zu pflegen. Betet für und mit diesen Männern, für die Christus Fürsprache einlegt. Sie haben eine große Verantwortung. Als Botschafter Christi sollten wir ein tiefes, ernstes Interesse an diesen Hirten der Herde bekunden. Und in dem Zusammenhang kommt uns die ökumenische Bewegung sehr entgegen, weil Offenheit gegeben ist. Ich weiß von Kollegen, die haben Offenbarungsseminare gehalten in protestantischen Kirchen. Das ist so eine tolle Sache. Ich wurde selbst mal von einem Schulfreund eingeladen, der Pfingstprediger ist, bei ihm in der Pfingstkirche zu predigen. An einem Neujahrssonntagmorgen. Ist komisch, an einem Sonntagmorgen zu predigen. Und ich wusste, ich habe nur einmal die Gelegenheit. Ich habe was Allgemeinchristliches gehalten. Ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber was für mich sehr bewegend war, und das möchte ich an dieser Stelle als Zeugnis mitgeben, ich habe eine allgemein erbauliche Predigt gehalten. Er hat mich vorgestellt seinen Leuten als jemand, der Leute zu predigen, also der Prediger ausbildet und damit ihre Kirche und ihr Werk unterstützt. Ich war einer von denen. Die wussten nicht, wo ich hingehöre. Der hat nichts davon gesagt. Und dann stehe ich vorne und halte meine Predigt und sie sind gut mit dabei. Und hinterher sind wir noch zusammen zu einem Potluck. Wir essen so ein bisschen miteinander. Und ich habe noch eine ganze Weile Zeit mit ihnen verbracht. Und da kommt eine ganze Gruppe von Leuten auf mich zu. Ich habe nichts erwähnt, wo ich hingehöre. War das einzige Mal, dass ich da war. Das macht man nicht so beim ersten Mal. Ich habe nichts vom Sabbat gepredigt, von drei Engelsbotschaft und so weiter. Ich wollte einfach erstmal Beziehung knüpfen. Und dann haben sie mich angesprochen, wollten mich ein bisschen besser kennenlernen und kommen. Da habe ich noch nicht erzählt, dass ich Prediger und Theologiedozent der Kirche der Siebenten Tags Adventisten bin. Da fragen sie mich zur Offenbarung 13. Lieblingsthema von mir. Und sagen, sie haben sich das ganz gründlich angeschaut in ihrem Bibelkreis, über Wochen hinweg studiert. Und sie fragen sich, um was es bei diesem Zeichen des Tieres geht. Und ich wollte schon anfangen zu erklären, was das ist. Das war wie eine schriftliche Einladung für mich. Ich muss es gar nicht tun, weil die dann, die ganzen Leute, die vor mir standen, eine Person, ist eine Frau gewesen, die so das Sprachrohr für ihn war, dann sagte, ja, und als wir da studiert haben, ganz intensiv, haben wir den Eindruck bekommen, da geht es um die Gebote Gottes und vermutlich um den Sabbat. Was meinst du dazu? Das war unfassbar für mich. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Ich habe dann versucht, einfach so ganz vorsichtig, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, zu sagen, ich glaube, da habt ihr recht. Und ich will euch auch gerne erklären, warum ich glaube, dass das richtig ist. Und dann haben wir über Offenbarung 13, das Zeichen des Tieres, reden können. Und dann kamen die Fragen, die sie sich schon gestellt hatten. Wie können wir den Sabbat denn richtig halten praktisch? Was mache ich mit meiner Arbeitsstelle, wenn ich die verliere? All die Fragen, die ich sonst kenne aus Bibelstunden bei Menschen, die wir zu Adventisten machen oder die vielleicht schon Adventistenkinder sind oder Adventisten, die ein Problem bekommen und dann sich fragen, wie gehe ich jetzt mit der Sabbatfrage um? Das hatte ich dort mit Leuten der Pfingstkirche gemeinsam. Ich habe das an verschiedenen Stellen so erlebt und ich bin dankbar für diese Erfahrungen und in dem Zusammenhang auch sehr dankbar für die ökumenische Bewegung, weil die Türen öffnet, die es sonst nicht gäbe. Ich freue mich über Kollegen, die Offenbarungsseminare, Daniel-Seminare in anderen Kirchen halten. Und ich kann nur empfehlen, wenn solche Einladungen kommen, nehmt sie wahr. Wir haben eine Verantwortung, wie uns hier ganz deutlich gesagt wird, für die anderen Kirchen und für deren Prediger. Ich habe noch einen Freund aus Jugendtagen, mit dem ich im Fußballverein viel gespielt habe. Der ist Prediger in der Baptistenkirche. Und ich war vor ein paar Jahren mal meine Eltern besuchen und ging spazieren in unserem Ort, wo auch er aufgewachsen ist. Und zufällig war er auch da. Hat auch Verwandtschaft besucht, so wie ich. So selten im Jahr da und dann gehen wir an der gleichen Stelle spazieren. Ist kein Zufall sowas. Und dann ruft er mich plötzlich und dachte mir, wer kennt noch meinen Namen? Ich bin schon so lange nicht mehr hier in dem Ort. Da ruft er mich, wir sehen uns seit vielen Jahren das erste Mal wieder. Früher so viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht und jetzt so zufällig wieder dort. Und da meinte er, du, letzte Woche haben wir eine Predigt von dir gesehen. Da hatte der eine Predigt zur Dreieinigkeit runtergeladen für seine Baptistengemeinde, mehrere hundert Mitglieder dort, weil sie die gleichen Probleme haben wie wir. Und die stand online, das hat ihm gefallen, er hat das genommen und konnte gleich noch sagen, den kenne ich noch, der war sogar mal hier, denn ich hatte die schon mal besucht gehabt in meiner Jugendzeit, weil er ein Freund von mir war. Habe in der Jugendstunde mal teilgenommen. Und damals haben wir über die Lehre der Sterblichkeit der Seele gesprochen. Ich habe ihn versucht bewusst zu machen, es gibt keine ewig brennende Hölle. Die Türen sind nur dann offen, wenn man solche Beziehungen auch pflegt. Auf der anderen Seite aber auch fest verwurzelt ist in dem biblischen Glauben, den wir als Adventisten haben. Dann aber, so hören wir hier, müssen wir die Chance nutzen. Letzte Folie, letzte Gedanken. Es gibt in der Endzeit zwei ökumenische Bewegungen. Die eine ökumenische Bewegung, über die haben wir heute gehört. Und wir haben gesehen, was der Zielpunkt dieser Bewegung ist. Das ist Rom, nicht Wittenberg. Es wird Rom sein, wo die Reise hingeht. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand sich da in irgendwelchen Illusionen hingibt. So viele Protestanten, so viele Freikirchler geben sich Illusionen hin. Am Ende werden sie alle gemeinsam in Rom stehen, theologisch. Es gibt eine andere Bewegung und die führt nicht nach Rom. Die führt nach Jerusalem, nicht in das heutige hier auf dieser Erde, sondern auf das Himmlische, zum Himmlischen hin. Das ist eine ökumenische Bewegung, die gesammelt wird unter der Drei-Engels-Botschaft. Ihr seht es hier oben in diesen Versen, Offenbarung 12, 14 und 18. Ich habe hier alles zusammengenommen. Es geht immer um die Gebote. Die übrigen, während also das gesamte Volk Gottes vorher, der gesamte Protestantismus, der sich gelöst hat von der Korruption der Kirche, Stück für Stück auch abfällt, nur noch übrige übrig bleiben, die Gebote halten, die Heiligen, die Gebote bewahren, gibt es am Ende der Zeit, Offenbarung 18, Vers 4, nochmal einen Anruf, geht raus, jetzt endgültig aus den Gemeinschaften, die Sünde pflegen, die Gesetzlosigkeit hochhalten. Und wir hören in Offenbarung 16, es wird so weit gehen, dass aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten, also die drei großen Mächte von Offenbarung 13, eine Botschaft ausgehen wird, zusammen mit Zeichen, die dazu führen, dass auch noch die politischen Mächte sich versammeln gegen Jesus Christus und sein Gesetz. Dreimal wird gesagt, aus dem Mund, was darauf deutet, dass es um Irrlehren geht. Die kommen nicht von irgendwo. Das kommt aus dem Mund von diesen Leuten. Da werden Dinge verkündigt werden, die nicht biblisch sind und die zu einer Sache hinführen, zu einer Versammlung, zu einer Vereinigung, sogar gemeinsam mit den politischen Machthabern. Die Entscheidung, vor der wir heute stehen, und das wird sich noch zuspitzen in den nächsten Jahrzehnten, ist, welcher Ökumene wir angehören wollen. Und ich wünsche mir, dass jeder, der diese Predigt hier hört, sich der richtigen Ökumene anschließt. Und das ist die auf Grundlage der Gebote Gottes. Und da gibt es nur eine weltweit operierende Kirche, die das so hält, die das so verkündigt. Und das ist die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Ganz egal, welche Probleme man vielleicht mit einzelnen Gemeindemitgliedern hat, vielleicht mit seinem Pastor hat, vielleicht mit einem Vorsteher hat, mit irgendwelchen Publikationen hat. Ich kenne all diese Ärgernisse. Und ich bin auch nicht glücklich über alles, was unsere Kirche geschieht. Und trotzdem ist es die einzig Richtige. Die andere Möglichkeit ist, eine weltweite, gigantisch große, die am Ende über 2, über 3, vielleicht am Ende 6, 7 Milliarden Menschen umfassen wird. Höchstwahrscheinlich, dafür blieb heute keine Zeit, aber es gibt Bestrebungen, diese Ökumene auf andere Religionen auszuweiten. Höchstwahrscheinlich wird das geschehen und es wird nicht mehr nur eine christliche Ökumene sein, sondern eine global religiöse Vereinigung auf Grundlage beispielsweise eines Weltethos, an dem schon so lange gearbeitet wird. Und dann muss man sich entscheiden. Eine kleine Gemeinschaft der Übrigen, bei der man sagen kann, die steht wirklich auf biblisch festem Fundament und hält die Gebote. Oder eine gigantisch große globale, die die gesamte versammelte politische Elite hinter sich hat, angenehm, schön, anziehend, von Zeichen und Wundern unterstützt. Das ist die Entscheidung, vor der wir stehen. Und ich wünsche mir, dass ihr immer die richtige trefft und dass ihr euch bitte auch nicht davon abbringen lasst, wenn ihr den ein oder anderen unangenehmen Zwischenfall in unserer Gemeinde erlebt. Wenn irgendein Gemeindeglied, ein Pastor, ein Vorsteher, irgendjemand, der was publiziert, irgendetwas sagt, etwas tut, das nicht in Ordnung ist. Das ändert nichts daran, dass das die richtige Gemeinde ist. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.